Namen oder Geschwister in Serbien. Das ist ein Riesengeschenk und es ist eine tolle Sache, so dass wir so miteinander unterwegs sein können. Das ist, ich habe es heute Morgen gesagt, was uns geschenkt wird, auch mir und meiner Frau. Jesus sagt mal, wer verlässt Heimat und Kinder und, der wird es alles wieder empfangen. Hier und in der Ewigkeit. Und so fühlen wir uns auch. Das ist auch die Wahrheit. Wir haben so viel geschenkt bekommen, auch letztes Wochenende da. Wir waren nicht im Münsterland, aber auf dem Hunsrück. Macht nichts. Und dann, das ist kein Problem. Ne? Und dann hierher zu kommen, das ist eine Riesensache. Die Hochzeit, die ich da halten durfte am Hunsrück, das war eine Internetbekanntschaft. Also die Leute, die haben mich nur übers Internet kennengelernt. Und dann haben die mich mal angeschrieben, ob ich die Hochzeit dort halten würde. Ne? Und das, die haben da halt mal ein paar Predigten gehört. Sau interessant auch, was Gott so macht. Das war auch ganz, ganz tolle, ganz tiefe Zeit auch im Nachspann dann. So die Gespräche auf der Hochzeit mit verschiedenen Leuten war wirklich ganz, ganz stark gewesen. Auch wie Jesus führt. Da war jemand dabei in der Verwandtschaft, der war UNO-Soldat, damals auch in Bosnien-Herzegowina und dann später nochmal in Ruanda. Und hat dann auch ganz extreme Sachen natürlich gesehen, auch von Menschenschlechtereien. Und das hat ihn beschäftigt. Er selber musste auch töten, weil da waren ja ständig so Scharfschützen unterwegs in Bosnien, die auch aus Tschetschenien kamen. Und hat einfach gefragt, wie würde ein Mensch mit sowas fertig? Gibt es da überhaupt noch wirklich Vergebung? Und das war eine ganz tolle Zeit auch so. Dafür beten wir auch, dass Jesus nicht bloß tolles Essen schenkt, sondern tatsächlich ein Fest des Lebens werden lässt. Für uns waren das ganz klasse Tage jetzt und jetzt gehen wir zurück nach Serbien, müssen wir erstmal Wurzeln schlagen in dem Land. Und ich freue mich ja drauf, da wieder hinzugehen, freue mich drauf, diese Menschen, und bin einfach gespannt, was Jesus in unserem Leben und auch durch unser Leben macht an diesem Platz. Es ist ein bisschen komisch tatsächlich, gell? Wir haben also eigentlich eine Bühne verlassen, so hat es auch der Uli Weinhold mal gesagt von Christliche Fachkräfte International, sagte, du hast jetzt eine Bühne verlassen, Heinz. Die Bühne in Deutschland war viel los und in Serbien bin ich halt irgendwer. Ne? Und es ist auch ein interessantes Erlebnis, wenn du einfach einer von vielen bist und einfach wieder so dabei sein darfst, musst, um viele Dinge wieder ganz neu zu lernen. Es ist auch echt erstaunlich, wie sich das anfühlt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sich das so anfühlt. Ne? Wenn ihr wissen wollt, wie sich es anfühlt, sage ich euch später. Okay. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 6. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Er wird es dir zurückzahlen, könnte man übersetzen, zurückgeben. Er wird eine Schuldigkeit abtragen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Dass der Herr was gibt, dass er sich praktisch fast für uns schuldig fühlt, dass er was zu geben hat. Das ist echt interessant, was Jesus da zum Ausdruck bringt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich habe mal darüber geschrieben, über diesen Text, so Stille. Und das ist ein guter Ausdruck eigentlich für dieses Kindsein, für diesen kindlichen Glauben. Jesus spricht davon, sagt in drei Teilen, sagt er, dein Vater sieht, dein Vater weiß und dein Vater ist allmächtig. Dein Vater sieht, dein Vater weiß und dein Vater ist allmächtig. Das ist so der Gedanke, der da mitschwingt. Das war ja immer auch das Leben von Jesus auf diesem Planeten. Die Menschen kamen, diese Tausende von Menschen saßen vor ihm und die Jünger sagten, schick sie weg in die Städte, die sollen dort essen und dann sollen sie wiederkommen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann bekommt er ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Jesus nimmt dieses Brot, nimmt den Fisch, dankt, bricht das Brot und gibt es den Jüngern und sagt, und jetzt geht hin und teilt es aus. Und wir finden da nicht die Stelle, dass Jesus zu seinem Vater schreit. Und dort kniet und sagt, wie soll das jetzt alles nur werden? Und das ist, wisst ihr, das ist diese Abhängigkeit des Kindes zum Vater, zum guten Vater. Das wird schon werden. Und es wird werden. Weil auf den Vater ist Verlass. Und in das, dieses Leben führt uns ja der Herr hinein. Mehr und mehr das, in dieses Stadium des Lebens, das wird schon werden, weil auf den Vater ist Verlass. Ich kann es nicht erklären, ich weiß auch nicht, wie das wird, ich habe keine Ahnung, wie das werden soll, aber auf den Vater ist Verlass. Und das ist auch so ein Prozess natürlich. Das ist, wir Erwachsene, wir müssen praktisch wieder zurück. Als ich das Skifahren gelernt habe, als ich mir selbst gelernt habe, musste ich es praktisch wieder erstmal verlernen, wisst ihr? Weil das war eine Plage. Das, was ich mir selbst antrainiert habe. Ich habe es zwar einen Berg runter geschafft, aber es war immer eine Plage. Und dann, als ich es praktisch, ich musste mir das wieder verlernen, das, was ich mir selbst angelernt habe und dann was anderes lernen, das Normale ist. Und darum geht es ja in der Bergpredigt. Das ist natürlich der Vorteil dann von Kindern, eben, die nehmen das. Und jetzt das Kind lernt, pass mal auf, das Einhorn ist verloren, ne? Heute Morgen haben wir es gehört, dann beten wir einfach für das Einhorn, dass es wieder gefunden wird. Und plötzlich ist es wieder da. Und dann, wenn ich erwachsen werde, merke ich, ja, so einfach ist das gar nicht. Was ist, dann beginne ich zu denken, was ist eigentlich, also es kann ja auch sein, dass jemand das Einhorn weggenommen hat und wenn wir jetzt beten und dann wird da nichts draus und ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt beten sollen, weil da sind wir alle enttäuscht, wenn das Einhorn nicht gefunden wird. Versteht ihr? Und dann lasse ich es lieber. Bevor ich gerade enttäuscht werde und dann den anderen nicht enttäuscht und lasse ich es lieber. Dann war das eine ganz normale Sache. Ne? Und sollte ich sagen, und im Herzen trage ich, naja, vielleicht, Herr Jesus, finden wir doch das Einhorn. Dann kann ich immer noch sagen, oh, schau mal, wir haben gebetet und dann ist es da. Ne? Und wenn es nicht gefunden wird, kann keiner sagen, du hast ja gebetet und nichts ist geworden. Aber so ein Kind, so ein Kleinkind, also nicht mehr ihr, ne? Von Kindern, von denen Jesus spricht, das sind ja die religiös Unverbildeten eigentlich, die noch nicht so richtig reingenommen wurden, die noch gar nicht wirkliche Verständnis haben. Die sagen, hey, bete doch für das Ding, dann findest du es. Und die machen das. Und sie finden es. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und das nimmt uns Jesus hinein. Und dafür müssen wir, die Jünger zumindest damals, mussten auch manches wieder verlernen, das sie eigentlich so aufgenommen haben. Und Jesus beschreibt hier diese religiöse Welt ein bisschen. Wie man das genau macht. Wir haben da auch unseren genauen Plan, wie wir da beten und wie man genau auftritt. Und so macht man es. Und das ist der Gedanke. Und das kann dann, wir sehen das, war ein bisschen aufgewühlt, dein Vater sieht, die Heuchler, ich habe das alles einfach ein bisschen so zusammengefasst. Kann man natürlich viel größer auslegen, aber in jeder Religion spielt letztendlich Frömmigkeit eine große Rolle. In jeder Religion spielt so das nach außen hin eine große Rolle, wie wir das alles machen, wie wir das zelebrieren. Ja, das spielt eine ganz große Rolle, auch in der christlichen Religion. Überall spielt es, wenn es eine Religion ist, spielt es eine Rolle, wie wir uns nach außen hin geben. Und Jesus spricht hier vom Geben natürlich, von den Almosen. Und es muss auch gesehen werden, dass wir da auch wirkliche, also echt Almosengeber sind. Also hat es nichts mit dem zu tun, gell? Was er da nicht, dass er euch schlecht fühlt. Also wir verstehen das. Uli Hoeneß, jetzt bevor er ins Knast musste, ist er nochmal aufgetreten in München und hat nochmal so eine Hilfsorganisation, die er mit ins Leben gerufen hat, von der eigentlich gar keiner wusste, dass der Uli Hoeneß da wirklich mit dabei ist, ist er endlich mal öffentlich aufgetreten. Und einfach mal Publicity zu machen, hat er auch selber gesagt, dass die Leute auch mal sehen, dass sie auch was Gutes tun. Ja? Und das ist, aber das gibt es auch im religiösen Bereich, auch im christlichen Bereich, dass die Leute auch mal sehen, die Wohltäter, die müssen wir schon erwähnen. Die müssen wir schon nach vorne stellen. Wir brauchen da schon ein Blatt, wo dann draufsteht, wer die Wohltäter sind. Und Jesus spricht genau das Gegenteil. Weil es gibt ja nur einen Wohltäter. Und das ist der Vater im Himmel. Ihr gebt ihr nur von dem, was der Vater euch gegeben hat. Und den kann man erliegen auch in dieser Welt, zumindest damals in der jüdischen Welt war das so. Das sind tatsächlich dann Menschen mit Posaunen vorangezogen, ein bisschen Rambazamba, Humba, Humba, Dädere, damit man es auch wirklich sieht, wer da jetzt kommt. Also was das jetzt wirklich für tolle Leute sind. Das ist der Gedanke da drin. Also in diesem dein Vater sieht, du musst dich nicht selbst sehen lassen. Das öffentliche Gebet, das was wir heute auch noch an der Klagemauer sehen. Da verändert sich nichts. Nichts verändert sich. Gar nichts. Die drunten stehen, hassen, genauso wie die oben stehen und die Steine rumwerfen, hassen. Hass. Blanker Hass. Keine Versöhnung, gar nichts. Das ist das Bild, das Jesus bringt. Und dann sehen wir das ja in der Christenheit in Jerusalem. Irgendwer sagte das, war das hier oder war das auf dem Hunsrück? Ich glaube, auf dem Hunsrück waren Leute in Israel, wahrscheinlich bestimmt hier auch schon mal jemand, ne, in Jerusalem. Und dann diese drei Konfessionen, die sich die Grabeskirche teilen, ne, und sich manchmal die Platte, die Birne reinschlagen. So sehr haben wir die Leute gesagt, dass ein Moslem, eine muslimische Familie, muss den Schlüssel für die Grabeskirche halten. Weil sie sich nicht entscheiden können, ob die Orthodoxen, wer auch immer, die hauen sich die Rübe rein. Was für Bilder in dieser Welt. Und wisst ihr, da merkt man, diese Menschen, die haben nichts verstanden, aber auch gar nichts verstanden, als nichts da, das Zero da. Zero, aber das traut sich keiner ihnen zu sagen. Ihr seid religiöse Heuchler. Das seid ihr. Das ist alles, was ihr seid. Ihr seid noch nicht mal Gottsucher. Das ist wahrscheinlich die muslimische Familie, die den Schlüssel hält, mehr Gottsucher als ihr. Die ihr euch drei Konfessionen die Birne reinschlagt, wem jetzt die Grabeskirche gehört und wer da drin jetzt feiern darf und wann er da drin feiern darf. Religiöse Heuchler. Ihr macht eure großen Umzüge, tragt noch ein Kreuz durch die Via Dolorosa und dass alle Welt es sieht. Was sehen sie denn dann, wenn sie zur Grabeskirche kommen, dass euch die Birne reinschlagt und eine muslimische Familie den Schlüssel halten muss? Das ist alles, was die Welt sieht. Wer hat da dran Interesse? Nur der sagt, ich suche das Abenteuer. Die letzten Abenteuer der Welt, Indiana Jones, die suchen so eine Mitgliedschaft. Und das sind so diese Gedanken, wir merken, wie wenig da oft drin ist, ihr dann in dem Verstanden, also diese Outward Actions, diese Aktion, die immer nach außen kommt. Hauptsache es ist was gesehen, was auch immer drin ist. Die Füllung spielt keine Rolle. Und er spricht dann auch natürlich vom Fasten der Jesus. War ja auch eine ganz wichtige Sache für diese Menschen der damaligen Zeit. Heute noch, auch in vielen Religionen, spielt es eine große Rolle. Also dieses Geben, auch im Islam ist das Geben für die Armen ganz wichtig. Das Zakat, ganz, ganz wichtig. Im Buddhismus ist es eher wichtig, dass die Armen den Reichen geben, den reichen Mönchen. Da gehen die Bödelmönche spazieren und lassen sich dann von den Armen, die eh nichts mehr zum Essen haben, noch das Letzte geben. Damit die Armen, die nichts zu essen haben und sicherlich sterben werden, dass sie wenigstens das Rad der Wiedergeburten durchbrechen. Und das ist alles so dieses Bild dieser Religion, in dem Menschen sich dann bewegen. Also dass es wichtig ist, was Menschen dann über mich denken. Jesus spricht sehr oft über Heuchelei. Es ist ihm sehr wichtig auch. Wisst ihr, das Resultat letztendlich von diesem Ganzen nach außen hin ist letztendlich Heuchelei. Weil es ist nicht drin, was ich vorgebe, das drin wäre. Tatsächlich hingegebenes Herz dem lebendigen Herrn im Leben, dem lebendigen Herrn. Und es kann heute natürlich auch manchmal so ganz praktisch bei uns sein, gell? So dieses, ich mache so manchmal meine Witze drüber, über mich selbst, ne? Dress in den Press, ziehe mich ein bisschen sportlich an und alle denken, ich bin rennen gegangen. Ne? Und manche bekommen auch nur ein schlechtes Gewissen und denken, oh, ich hätte auch mal wieder laufen sollen. Ne? Dabei habe ich gar nichts gemacht, nur meine Running-Schuhe angezogen und meine Sporthosen. Und die Leute denken, oh, das ist ein sportlicher Prediger. Ne? Dress on the press, nicht schlecht. Ne? Und, aber es gibt auch, wisst ihr, so diese alle möglichen Bändle und so, he lives in me, push, pray until something happens. Das hört sich alles so toll an. Ne? Die ist es nur, bringt halt nichts, wenn es nur da draufsteht. Aber, aber wenn nichts passiert, dann schaue ich da gar nicht mehr drauf. Ach, da steht da drauf, pray until something happens. Also bete so, bis irgendwas geschieht. Total vergessen, warum habe ich das eigentlich gekauft? Ne? What would Jesus do? Na, dann machen wir da draus, ja, was würde Jesus jetzt tun in dieser Situation? Bei Rot über die Ampel fahren oder nicht? Und keine Ahnung. Ne? Und würde er jetzt Ja sagen, Nein sagen? Das spielt ja keine Rolle, sondern die Frage ist ja, what will Jesus do? Was tut Jesus eigentlich jetzt in dieser Sekunde? Nicht was würde er tun, sondern was tut er? Also, dein Vater sieht, sagt Jesus. Um Gebet eben, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das wird er machen. Er sieht in das Verborgene. 95% des ganzen Universums sind unsichtbar letztendlich für unsere bloßen Augen. Natürlich ist heute die Forschung dabei, ist alles zu erforschen. Aber letztendlich 95% für uns selbst, für diese Größe des Universums, unsichtbar. Können wir gar nicht vordringen, können wir uns auch kaum vorstellen, was da geschieht. Aber Jesus sagt, der praktisch dieses Unsichtbare sieht, der sieht ja auch in das Unsichtbare deines Herzens. Und er schaut da rein in dein Leben und er weiß genau, was du wirklich brauchst. Und der antwortet, und er weiß ja, was du benötigst, noch ehe du ihn bittest. Er weiß, was du wirklich benötigst. Das ist auch so eine große Sache. Der Vater, der letztendlich auf das Kind schaut und genau weiß, was es braucht. Und es muss noch gar nicht den Mund offen gehabt, oft aufgemacht haben. Ich weiß genau, was du willst. Das ist oft so interessant, wenn Mädchen so kommen zum Papa. Und dann, und es war auf der Hochzeit so, ne, und es das sehe ich immer wieder, sehe ich auch bei meinen Mädels, wenn sie dann kommen irgendwann mal, ne, und ihren Arm um den Papa legen und dann wollen sie irgendwas, entweder mein Geld oder den Autoschlüssel, irgendwas wollen sie. Ne. Das ist interessant, das ist oft so überall fast das Gleiche, das ist echt erstaunlich, wie der, ah ja, wenn ich da jetzt komme, der Papa, der macht das schon. Ne. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Aber der Herr, der ins Unsichtbare sieht, der sieht es genau, der sieht auch in dein Herz rein. Und deswegen sagt auch der König David im Psalm 139 zum Schluss, Herr, erforsche mein Herz und prüfe und erkenne mein Herz. Erforsche mich, oh Gott, in Vers 23. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es wirklich meine. Das Unsichtbare da drin, weil ich das gar nicht wirklich erkenne. Ich weiß es gar nicht. Was sind eigentlich wirklich meine Motivationen oftmals? Keine Ahnung. Manchmal, ich denke, der David selbst sagt es, weil er sich selbst plötzlich kennenlernte. Er kannte seine eigenen Motivationen manchmal gar nicht, denke ich. Und es ist ein gutes Gebet. Herr, du siehst ins Verborgene. Ich werde jetzt diese Entscheidung treffen, höchstwahrscheinlich, und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich sie treffe. Und schau du doch ins Verborgene. Und wenn, weil du im Verborgenen das siehst, ob das eine rechte Motivation ist oder eine verkehrte Motivation, wenn es verkehrt ist, führ mich auf die richtige Motivation. Führ mich. Das ist auch dieses kindliche Verständnis. Du wirst mich schon recht führen. Sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich habe das auch mal meinem Sohn gesagt, sage ich meinen Kindern, wenn wir gar nichts beten, das ist ein gutes Gebet. Das bete ich oft so für mich morgens schon, dieses Gebet. Weil ich manchmal meine Motivationen selbst gar nicht durchschaue. Manches Mal können wir so gut durchschauen, aber in vielen Bereichen, wenn wir das Richtige tun wollen, wisst ihr, dann wissen wir auch manchmal nicht. Und dann kann ich das einfach so beten, kindlich. Herr, prüfe, forsche. Du weißt ja, ob das auf dem richtigen ist oder auf dem verkehrten Weg. Und wenn es auf dem verkehrten ist, führst du aufs Richtige. Das muss man auch machen mit unserem Weg jetzt nach Serbien. Das sind so Dinge, wir wussten nicht, ob das richtig ist, verkehrt. Das hört sich gut an, kann total verkehrt sein. Das hört sich total verkehrt an, das kann total richtig sein. Was ist die Motivation dabei? Ist die Motivation dabei, dass andere mal sagen, Mensch, hey, du in deinem Alter noch, Heinz, Hut ab, klasse. Ist es die Motivation, dass ich sage, mir wird es zu langweilig in Deutschland, ich muss mal wieder was Neues machen? Musste ich mich wirklich fragen. Was ist die Motivation? Und ich weiß es manchmal gar nicht. Und dann dieses Gebet, das mich bewegt hat, immer wieder, Herr, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz und sieh, ob ich auf verkehrtem Weg bin, weil du weißt es zu verhindern. Du weißt es zu verhindern. Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg und du schaust ins Dunkle hinein. Das, was ich nicht sehe, was ich selbst nicht sehe. Und du weißt es richtig zu machen. Weil du bist der Vater im Himmel. Und du machst es, der Vater, der sieht und der gerne gibt, der Vater, der weiß, wie Jesus sagt, wenn er betet, dann müsst ihr nicht wie die Heiden beten und plappern und viel Worte machen um alles Mögliche. Gibt ja auch manchmal so diese Redewendungen, geht mir selber so, Herr, du weißt doch. Und dann lege ich dem Herrn das hin, was er eh schon weiß. Und ich ertappe mich dann manchmal selbst dabei und sage, eigentlich habe ich ja gerade gesagt, du weißt. Und jetzt erinnere ich dich nochmal an das, was du schon weißt. Und dann haben wir so Redewendungen manches Mal. Das kann auch passieren, wenn man in so Gebetsversammlungen ist. Irgendwann lernt man so Redewendungen. Und manchmal fehlt es dann fast. Manche sagen, da kann ich gar nicht mitbeten, weil mir fallen da oft nur so Stammelworte ein. Vielleicht nur das Wort, Herr, erbarm dich über mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und das passt dann manchmal nicht so. Und Jesus sagt eben, euer Vater weiß ja. Und da reicht dieses eine Wort. Und manchmal reicht nur dieser eine Seufzer. Dein Vater weiß doch. Der weiß es. Und da magst du überhaupt nie ein Wort finden. Dein Vater weiß. Weil dein Vater auch für dich betet. In Jesus. Wie wir es in Hebräerbrief Kapitel 7 lesen und Kapitel 9 lesen. Dass er für uns eintritt. Dein Vater weiß. Ich habe das die Tage erzählt, eine Frau, die hat mir geschrieben und sagte, Heinz, ich kann nicht mehr beten, ich kann Gott nicht mehr danken, ich kann noch nicht mal mehr glauben. Die hat ganz schlimme Sachen erlebt, ihr Mann hat fast sein Bein verloren, das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Wie das Leben manchmal so ist, wie es Dinge gibt, von denen wir sagen, das kann es gar nicht geben. Und wisst ihr, und dann war ihr Mann wieder heil und dann sind sie in den Urlaub gefahren, dann waren sie in Italien am Strand und das gönnt man doch den Menschen, dass er auch mal durchatmen könne. Und dann ist ein Gewitter aufgezogen und das hat geblitzt und gedonnert. Der Blitz schlug kurz knapp neben ihnen ein im Strand und fuhr in den Leib, in den Körper von ihrem Sohn. Und der Sohn war klinisch tot. Und die haben ihn dann wiederbelebt in der Klinik. Preis Gott, hat keine Folgen und so. Und dann, wisst ihr, dann fuhren sie wieder nach Deutschland zurück. Dann ist der Mann wieder krank geworden. Dann musste er wieder in die Klinik. Und dann war die Frau dort bei ihm. Und dann war sie, die war total zerbrochen, war total am Boden. Und sagte dann, Heinz, ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr glauben, gar nichts mehr. Ne? Und ich wusste auch nicht, was soll ich hier jetzt schreiben? Ein paar schlaue Sprüche, ne? Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Und so. Das sind ja oft so diese Dinge, die wir dann gerne auch mal kurz mal weitergeben. Ne? Vielleicht versalzen die Suppe. Und ich schriebe dann zurück, was ich von Ludwig Hofacker gelesen habe, das mich selbst getröstet hat. Und der Ludwig Hofacker schrieb, wenn ich nicht mehr beten kann, spielt gar keine Rolle. Weil Jesus betet für mich. Und wenn ich nicht mehr glauben kann, spielt auch keine Rolle, weil Jesus glaubt für mich. Und wenn ich nicht mehr vertrauen kann, das spielt auch keine Rolle, weil Jesus vertraut für mich. Und das habe ich hier einfach geschrieben. Und ich fand, es war richtig. Und dann irgendwann mal bin ich in das Dorf gefahren, in der die Menschen lebten. Und ich fuhr durchs Dorf durch und sah dann an der Kirche in dem Dorf, sah ich den Sohn von ihnen rennen mit dem Fußball und habe ich angehalten, fragte ihn, wo die Eltern sind. Er sagte, oh, die sind gerade da in der Kirche, im Kirchengebäude. Und waren ganz viele Leute drin. Und ich bin dann da rein ins Kirchengebäude und da kam die Frau auf mich zu, nahm mich in den Arm, hat geweint und sagt, Heinz, das ist heute ein Freudenfest von dem ganzen Dorf für uns als Familie. Dass wir die Güte Gottes erleben dürfen. Das habe ich schon gepackt. Und sie schaut mich an und sagt, ich danke dir, dass du mir das damals geschrieben hast. Wisst ihr, sie hat mir nie mehr zurückgeschrieben damals. Hätte ich mir so gern gewünscht, dann hätte ich das gleich viel eher angebracht in der Predigt. Ne? Was ich für ein toller Hecht bin. Was ich für tolle Weisheiten weitergebe. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe das nur weitergegeben, weil mir nichts mehr einfiel. Ich war selber zerschlagen, als ich es gelesen habe. Ich frage mich dann auch manchmal, warum, Herr? Warum? Ganz offen, ich frage das manchmal. Weil ich nicht weiß. Ich weiß es nicht. Und es war so schön gewesen dann, das so zu erleben auch, dass der Herr wirklich für sie eintritt. Also der Herr, der weiß, da braucht es nicht viel, bla bla. Und auch nicht, weil wir zu wenig gebetet haben, dafür ist es dann auch so geworden oder gar nicht geworden. Das stimmt auch nicht. Was für ein Vater im Himmel, der sagt, weil du zu wenig. Das ist nicht das Bild vom Vater im Himmel. Weil du zu wenig, deswegen. Nee. Letztendlich, dich wird das alles, was ich will, ist dein Herz. Dein Herz. Dein Herz. Und das ist eigentlich das, was das da drin steht, alleine Gott die Ehre. Alleine Gott die Ehre. Eben wie gesagt, ich möchte es jetzt einfach nur zusammenfassen, diesen Text, weil der mir noch so auf dem Herzen lag. Und dieses, da wird ganz viel gemacht in dieser Welt und weil wir dann zu wenig gebetet haben, deswegen ist es so geschehen. Weil du mich zu wenig gebeten hast, deswegen habe ich dich ins offene Messer laufen lassen. Das ist nicht das Bild vom Vater im Himmel. Wir haben das schon gehabt die Woche, ja, dass er uns auch züchtigt. Aber er züchtigt uns aus Liebe heraus. Nicht, weil er uns ins Messer laufen lassen möchte, wie wir Menschen, weil Gott nicht ist wie wir Menschen. Und das müssen wir auch mehr aus unserem Kopf herausbringen. Das ist unsere verkehrte Technik beim Skifahren. Gott ist nicht wie wir Menschen. Es hat alles Konsequenzen im Leben, das stimmt. Aber er hat nicht die Konsequenzen bei Gott im Leben seiner Kinder so, pass nur mal auf, was jetzt noch wird. Haha. Überhaupt nicht. Es ist seine Liebe, die kann da eigentlich gar nicht wirklich. Das geht gar nicht. Und aus Liebe heraus muss er uns auch mal züchtigen. Aus Liebe heraus muss er uns wieder zu sich ziehen. Aus Liebe heraus muss er uns die Augen mal, den Kopf mal wieder schütteln, dass er mal wieder klar wird. Dass du klar denkst. Und natürlich hat es oft auch zeitliche Konsequenzen in dieser Welt. Es ist so. Ich sehe das manchmal mit drogensüchtigen Menschen, mit Menschen, die wer weiß was gemacht haben. Das hat zeitliche Konsequenzen und das hat manchmal dann einen Stempel auf dem Leben. Ja, das ist so. Aber der Herr, der Vater im Himmel, der lässt dich nicht los. Der ist mit dir. Und er weiß, er schaut in das Verborgene. Und er weiß ganz genau um die Motivation. Und das bedeutet Ruhe und Freiheit. Und Jesus sagte letztendlich in Johannes 15, bleibt in mir. Wer in mir bleibt, das will ich einfach nur. Schaut, ihr sollt ihnen nicht gleichen, denen Menschen da draußen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und der letzte Gedanke hier ist, euer Vater, der ist allmächtig, der ist erhoben über allem. Und es kommt in diesen ganzen Gedanken heraus von diesem Vater unser, der du bist im Himmel. Hier geht es zuallererst mal dreimal um den lebendigen Gott, um den Vater im Himmel. Das war ja auch für die Juden ganz, ganz schwer zu verstehen. Wie kann das sein, dass da einer plötzlich betet, so ein ganz sanftes, ein ganz sicheres und ein sehr enthusiastisches, so ein Ausspruch des Vaters. Das kennen die frommen Juden nicht. So sanft, so sicher auch. Du bist mein himmlischer Vater. Und ich glaube, ihr Lieben, deswegen sagt Jesus zu uns, wenn er in mir bleibt, wir aus uns heraus können das gar nicht produzieren. Aber das ist das Leben von Christus. Er kann das sagen, du bist mein himmlischer Vater. Und in denen er Platz genommen hat, die dürfen es sagen, unser himmlischer Vater. Und das ist nicht eine religiöse Formel, das ist dann die Wahrheit. Du bist mein himmlischer Vater, du wirst mich nicht hinters Licht führen. Mein himmlischer Vater ist erhoben über allen in dieser Welt. Mein himmlischer Vater, und das zum Schluss, ist letztendlich, und es wird ja auch so wunderbar, wisst ihr, so wunderbar sichtbar, auch gerade im Abendmahl, was wir immer so nennen, dass es gar nicht um unsere Welt geht, sondern es geht um seine Welt. Und wenn Jesus davon spricht und sagt, es geht um dein Reich, es geht um dein Königreich, es geht letztlich um deine Rückkehr, es geht darum, Herr, dass du in unserem Leben das wirkst, auch dass wir vergeben können, weil das ist ja das Leben, der Lebensstil von Jesus. Der Lebensstil von Jesus ist ein vergebender Lebensstil. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, Herr. Die wissen nicht, was sie tun. Das vergossen für uns, für einen, der nicht mehr weiß, was er tut. Für einen, der jetzt sagt, das mache ich, und im nächsten Augenblick macht er genau das Gegenteil. Aber der Herr sieht das Herz, sieht die Motivation. Ich weiß, wer du bist. Und deswegen ist es nicht so sehr diese die nach außen hin getragenen Aktionen, sondern es ist tatsächlich zuallererst dieses Herz. Wem gehört dieses Herz? Das ist es. Und wenn es Jesus gehört, dann ist der drin, der ausgerichtet ist auf den Vater, auf sein Reich. Wenn es Jesus gehört, dann ist es ausgerichtet auf den, der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du nicht vergeben kannst, unter Umständen, sagt Jesus, du kannst auch gar nicht vergeben, aber das ist vielleicht ein guter Weg, mir endlich mal Platz und Raum zu lassen in deinem Herzen. Vielleicht gerade jetzt mal der Punkt, dass du endlich mal sagst, wird mir bewusst, ich habe dir ja gar nicht Raum gelassen, weil du vergibst dir. Selbst deinen ärgsten Feinden. Und das bedeutet für mich so, deswegen habe ich drüber geschrieben, Frieden über diesen Text. Wird ein bisschen ungerecht, wenn man das so nur zusammentrafft, aber es war mir noch so wichtig, diese drei Dinge. So, der Vater, wisst ihr, Der Vater, der weiß, der Vater, der sieht und der Vater, der über allem steht. Über allem steht. Und der uns das so schenkt, dass es letztendlich nur dran hängt, an wem mein Herz hängt. Und du allein, Vater, weißt, an wem es wirklich hängt. Und wenn es nicht an Christus hängt, dann bring es ans Licht und führ es an ihn ran. Amen. Gebet? Dann bete ich noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Güte und Freundlichkeit. Ich danke dir, Herr. Du bist der Einzige, der wirklich, der deinen Vater wirklich liebt. Du bist der Einzige, der unsere Herzensmotivation tatsächlich sieht. Du bist der Einzige, der wirklich weiß, was wir wirklich benötigen. Wir wissen es selbst manchmal nicht. Und du bist der Einzige, der tatsächlich treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Du kannst dir selbst nicht untreu werden. Und Herr, wir wollen Menschen mehr und mehr werden, die dir einfach Lob geben, Preis geben, staunen lernen mehr über diese Liebe, über diese Treue, über diese Freundlichkeit. Herr Jesus, dass unser Herz dir allein gehört. Und es wirke, Herr, dass diese Gewissheit in uns drin ist, dass du der bist, der für uns einsteht, du der bist, der alleine weiß, was recht ist zu geben. Und ich danke dir jetzt nochmal für die wunderbare Gemeinschaft, die wir so genießen durften und auch noch genießen dürfen, Jesus. Dass du uns das erlaubst, so zu leben, dass du uns ermutigst und dass wir wissen dürfen, dass du uns letztendlich Salz und Licht bist und sein lässt in dieser Welt, was auch immer kommt, wie schwach wir uns auch immer fühlen mögen, wie unfähig wir uns fühlen mögen. Ich glaube, das ist der erste Schlüssel, dass du in unserer Schwäche wirklich letztendlich groß wirst. Und so danke ich dir, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.